bereit, über das Bochum-Spiel zu reden.
Zum Beispiel, ja.
Mal gucken. Dann wollen wir mal.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Der Scherf immer noch im Urlaub. Julian Schildheuer vertritt ihn wieder, aber Michael Schulz ist natürlich da. Moin, Michael.
Moin, Julian. Ich grüße dich. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ne?
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch.
Es war ja sehr schön letzte Woche mit uns, sehr kurzweilig auch. Ne?
Ja, fand ich auch. Ja. Wir haben dann mal ein bisschen überzogen, ausnahmsweise.
Haben wir überzogen, ja, ich habe es gesehen. Ja, gut, wir haben uns in Rage geredet. Ne? Ja, aber dann darf ich das gleich jetzt zu Beginn
klären? Ja, komm, mach.
Also es ist ja nicht, mir ist es Gott sei Dank nicht aufgefallen. Ich bin nach Hause gekommen. Ihr müsst wissen, wer es nicht gehört hat letzte Woche. Julian hat mir geschildert, dass ich 2 Tore in meiner Karriere gegen Schalke geschossen hätte. Und ich war ganz perplex, weil da erinnert man sich eigentlich daran. Ich war glücklich, 1 gegen Schalke geschossen zu haben. Das habe ich auch geäußert, aber da habe ich schon meinen Schulz, wirst du blöd. So, jetzt zitiere ich mal unseren Zuhörer.
Oh Gott.
Marmit wahrscheinlich oder Marmit C, keine Ahnung. Macht echt Spaß, dem Langen zuzuhören. Den anderen natürlich auch. Also du wirst auch nochmal erwähnt. Spieler mit seiner Einstellung gibt es heute leider deutlich zu wenig. Ja, vielen Dank, Martin. Bei mir lag es aber daran, dass ich einfach technisch und sonst zu schlecht war. Also ich konnte da überhaupt nur bestehen über meine Einstellung. Ja, das muss man bei mir immer mit berücksichtigen. Also ich habe praktisch ausschließlich von meiner Einstellung gelebt. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Satz. Mhm. Das ist jetzt ganz was anderes. Jetzt habe ich mich in der Zeile vertan. Egal, ich bleib jetzt bei Matic. Ne? Ja. Der sagt, ihr geht immer auf Hörermeinungen ein. Wo kann man diese loswerden? Hier oder gibt es einen Social-Media-Kanal? Nein, also du kannst es loswerden, wo du es willst. Also ich persönlich lese es immer bei YouTube. Also alles, was ihr da reinschreibt, von jedem lese ich. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Ja, und ich hätte gerne viel mehr Zeit, auf die unterschiedlichen Zuschriften, die immer wieder klasse sind, einzugehen. Ich werde heute natürlich auch wieder ein paar zitieren. Aber was ich eigentlich meine ist, zu deinem Tipp, dass ich gegen Schalke ein Tor geschossen habe, das war von Porto Affe. Ja, herzliche Grüße von dieser Stelle, weil wir haben uns mal auf einem Event getroffen, persönlich. Mhm. Langer, du hast nur ein Tor gemacht gegen die Blauen. Mhm. Beim 2:5 im Parkstadion am 24.08.91. Bist aber trotzdem eine Legende, wie im Podcast. Und der Julian hat es auch gut gemacht. Also er hat dir verziehen. Immerhin. Ich wollte nur sagen, ja, Porto, vielen Dank. Gott sei Dank, ich bin echt glücklich, weil ich dachte schon, echt, ich hätte sie nicht alle.
Ja, ich dachte so, ich guck mal, ach ja, wann hat Michael Schulz mal Tore geschossen? Vielleicht ergibt sich daraus ja eine Geschichte. Und dann gucke ich, das war genau vor wie vielen Jahren, 22 Jahren oder was. Und dann dachte ich, ja, es passt ja perfekt. Und dann gucke ich, 5-2, da habe ich die Statistik nicht gelesen, dass es dann aber rot markiert war und nicht grün. Das heißt, ja, natürlich hat der BVB nicht 5-2 gegen die Schalke gewonnen zu Hause, sondern da gab es auf den Deckel.
Genau, aber jetzt muss ich sagen, Mädchensport und katholische Religion gut, Kopfrechnen schwach, Julian. Das war nicht vor 22, sondern vor 32 Jahren.
Aber 32
das, aber das nur am Rande.
Ja. So, deswegen hatte ich Mathe nicht im Abitur.
Also haken wir das Thema ab. Also ich habe nur ein Tor gegen Schalke geschossen. Aber bleiben wir bei den Zuschriften. Dann würde ich jetzt noch mal meinen ewigen Konkurrenten Che Guevara zitieren. Ja, wir sind nie einer Meinung, aber trotzdem habe ich euch lieb. Bester Podcast weltweit. Gut, das wissen wir nicht. Weiter so, danke. Che Guevara, das zeichnet dich auch aus. Sowas finde ich klasse. Ja. Du weißt, wir hassen hier irgendwelche Shitstorms und Beleidigungen und so weiter. Ja, wir können immer sachlich und gern konträr argumentieren mit allen. Ne? Und das ist sicherlich die beste Lösung auf jeden Fall. Ne?
Dass das noch geht in der heutigen Online-Welt, das finde ich schön.
Ja, genau. Das ist auch das, was wir anstreben. Und da bin ich immer wieder, muss ich sagen, richtig glücklich mit dem, was ihr euch so einfallen lasst an Zuschriften und so. Das lese ich immer wieder sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich auch schon wieder zum nächsten Spiel, was, oder?
Ja, können wir gerne machen. Dann können wir nämlich über die 2 anderen Fehler, die ich auch noch gemacht habe, können wir drüber gehen.
Was
ich habe auf Stuttgart gesetzt. Ach. Die sind dann 5-1 untergegangen.
Ach, guck mal, ja, stimmt. Ja. Und was war noch?
Und ich habe auf Dortmund getippt.
Ja, gut, das habe ich auch, glaube ich.
Ja, na. Ja, Borussia Dortmund gewinnt nicht gegen den VfL Bochum und spielt wieder 1-1. Dieses Mal lag es aber nicht am Schiedsrichter.
Nee, diesmal lag es definitiv nicht am Schiedsrichter. Aber komisch, es haben auch doch viele schon auch geahnt. Oder ja, irgendwie im Blut gehabt. Ich ja nicht, wir haben ja, du hast ja auch auf dich getippt.
Genau, ich, ne? Oder? Ja. Ich habe 3-0, glaube ich, ja, sogar getippt, ja, du 3-1 oder 3-1, so.
Ja, also für, gut, wenigstens das Gegentor habe ich richtig. ja, aber es waren doch irgendwie vielleicht bedingt durch die letzten Jahre, ne? Also zum Beispiel Manuel, der uns auch mal wieder schreibt, ja, vor dem Spiel in Bochum habe ich ein ungutes Gefühl. Wollen wir hoffen, dass sie es verstanden haben und alles raushauen?
Ja.
Nein. Nein, Manuel, also, haben sie nicht.
Ne? Ja, dieses Spiel gegen Köln, das hat ja schon so ein bisschen, ja, einen flauen Magen hinterlassen. Also da glücklich das Ding nochmal über die Linie zu drücken, haben wir alles schon besprochen, ist vielleicht der Saisonstart, aber dann in Bochum wirklich, also ich habe keine Reaktion gesehen.
Nee, das ist echt das Tragische. Also es ist unerklärlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, nachdem ja Edin Terzic vor dem Köln-Spiel, ja, die Marschrichtung für die Anfangsphase der Bundesliga ja ganz klar aufgezeigt hat.
Genau.
Also wir wollen jetzt nicht erstmal so gucken, sondern wir wollen gleich angreifen, wir wollen keine Punkte verschenken am Anfang. Gut, gegen Köln haben sie keine Punkte verschenkt, aber es war schon mäßig und da haben sie auch schon ein bisschen, sagen wir mal, auf die Fresse gekriegt.
Ja, ja, so
muss man in Deutsch, und wie gesagt, waren ja auch selbstkritisch, ja, das ist ja noch, das kommt ja noch dazu, waren selbstkritisch. Das muss man ja auch anrechnen. Ja, und dann fährst du nach Bochum und ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich konnte es gar nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ne? Also
lethargisch irgendwie, oder?
Ganz komisch. Also ich möchte fast wieder, weil besser kann man es gar nicht ausdrücken, hier auch was, weißt du, was unsere Zuhörer so geschrieben haben. Mhm. Ich zitiere mal so ein paar, ne? Jan Lange, der hatte von seiner Betriebstemperatur, du erinnerst dich, vor dem Köln-Spiel gesprochen. Genau. Ja? Meine Betriebstemperatur von letzter Woche ist so eben zu einer emotionalen Kernschmelze
das herangewachsen. Das habe ich auch gelesen.
Klar, wir sind am Anfang der Saison, aber die Leistung muss ganz schnell besser werden. Vollkommen apathischer Auftritt in der ersten Hälfte und jede Woche können wir wohl nicht auf einen eher glücklichen Treffer von Malen hoffen. Ja, also das ist definitiv richtig. Adrian Costa. Aber wenn du ohne Einstellung, das Wort fällt auch öfter, ohne Einstellung ins Spiel gehst und erst nach der Halbzeit den Kampf annimmst, wobei ich das auch noch nicht so richtig gesehen habe, dann muss man sich nicht beschweren. Ja, dann spricht er von der Durchschlagskraft der Stürmer.
Ja, richtig, habe ich auch gelesen, Moukoko keine Durchschlagskraft, Adeyemi kein Faktor, genau.
Es war auch einfach schlichtweg nicht spürbar. Ja. Es war keine Durchschlagskraft spürbar. Dann hat er die neuen Sabitzer Netscher angesprochen, da hat er mehr Tor gefragt, Zweikampfstärke, Antizipation und im Defensivverhalten erwartet. Gut, das sind natürlich, bei dem muss man noch immer mal sagen, okay Leute, die sind jung, die sind neu, die müssen sich ein bisschen einspielen. Natürlich beide in wichtiger, zentraler Position. Das ist natürlich auch nochmal doppelt schwierig, als wenn du jetzt als linker Verteidiger irgendwo stehst. Kannst du erstmal mal deine Defensivaufgaben erfüllen und dann arbeitest du dich langsam ran. Aber da in der Mitte musst du natürlich funktionieren. Und da gilt es natürlich drum, die als Zwischenstation zwischen Abwehr und oder zwischen Angriff, Defensive und Offensive, ja, eine wichtige Schaltstelle zu sein, ne, die Laufwege und zu kennen. Und das hast du nach 4 Wochen Training und einer komischen USA-Reise oder so, hast du das nicht drin. Ne? Das muss man mal auch klar sagen. Ne?
Ja, aber so einen Spielaufbau irgendwie mal hinzubekommen, der vernünftig ist, der vielleicht auch mal ein bisschen kreativ ist, dass du nicht gegen diese tiefstehenden Bochumer, die den Ball wie beim Handball um den Strafraum herum spielst, sondern auch mal, ja, die so ein bisschen auseinanderziehst, das habe ich irgendwie nicht gesehen.
Das ist definitiv ein guter Ansatz, ne? Dass tatsächlich gegen solche Mannschaften hat es sich eigentlich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn man schnell, passsicher, das kam ja auch dazu, die Pässe waren auch oft, hat nicht oft die richtige Passgeschwindigkeit, ja. Wenn du da viel in die Breite spielst, ja, oder auch mal mit einem langen Ball arbeitest, ja, um die Seite zu wechseln, um da ein bisschen Unruhe reinzubringen, ne? Das ist ja klar. Wenn du immer Seiten wechselst oder wenn die Defensivspieler immer nach rechts und nach links laufen und laufen und laufen, laufen, dann lässt du sie 3-4 Mal von rechts nach links, von links nach rechts laufen und irgendwann hört mal einer auf zu laufen. Das ist so, ja. Und da muss man diesen Moment erkennen und reinspielen. Das hat es alles eigentlich nicht gegeben, ne? Also das war aber auch hier ein Thema bei, zum Beispiel Jens Scheinemann schiebt das, an den besten Podcast ever, nochmal vielen Dank. Gruseliger wie das Spiel gegen Bochum ist nur meine Schwiegermutter im Nachthemd. Ich hoffe, dass sie das nicht hört. Dann könnte es vielleicht nicht, dass es dann die längste Zeit in der Schwiegermutter gewesen ist. Ja, da muss man ja aufpassen. Ne? Unglaublich, wie sowas auftreten kann. Eine Frage an die BVB-Legende, ich glaube, er meint mich. Kann es wirklich an der Taktik des Trainers liegen oder an der Einstellung mancher Spieler? Taktik wird schon mal überbewertet, oder? Das Rad wird nicht mehr neu erfunden. Ja, Taktik wird tatsächlich genau das, was du eben auch angesprochen hast. Taktik ist das eine, ne? Oder wie es heute heißt, ja, Matchplan. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass es überbewertet wird, denn am Ende musst du ja auf dem Feld reagieren. Du weißt ja nicht immer, wie der Gegner agiert. Wobei richtig. In diesem Fall war es
eigentlich... In diesem Fall haben die es von vornherein angekündigt. Also eine Woche vorher hat Paslak gesagt, wir werden den auf die Füße treten und eklig sein.
Was sollte auch anderes passieren?
Genau, das wusste jeder.
Genau, jeder, außer diese Mannschaft jetzt.
Ja.
Hatten sie ja hinterher noch, da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, oh Gott.
Gut, also jeder wusste es, außer der Mannschaft. So, jetzt kommen wir zur Taktik. Ich glaube nicht, ja, dass Edin Terzic den Jungs gesagt hat, pass mal auf, die Bochumer, letzte Woche haben sie 5 Stück gekriegt, ja. Die sind total aus ein Konzept jetzt, na, da spielen wir mal locker rechts, links, ja, mal ein Dribbling und dann hauen wir denen die Bude voll. So, wer glaubt denn das? Niemand. Natürlich weiß er den Terzic, dass die Bochumer nur eins können und das ist in diesem Fall ja aggressiv zur Sache gehen, verteidigen, eben genau das Spiel, das, den vermeintlichen Matchplan ja, des BVB zu stören. So, und jetzt kommt der Punkt. Woran liegt das? Ja, liegt das an der Taktik oder liegt das an den Spielern? Ich kann nur eins sagen, wenn ich doch weiß, dass ich in Bochum spiele und ich weiß, wie die spielen. Ich meine, dieses letzte 1-1, dieses Unsägliche, was uns durch diesen Betrug des Schiedsrichters den Titel gekostet hat, liegt ja noch nicht so weit zurück. Ich meine, das war ja ganz genauso.
Ja, ja. Ja.
Und da weiß ich, wenn ich aufs Feld gehe, was mich erwartet. Dass ich da nicht Jojo spielen kann, ist ganz klar. Und dass ich gegen eine Truppe spiele, ja, die sich, darf ich es jetzt hier, ja, ich darf es ja sagen, das ist ja nach 23 Uhr, ne? Die sich den Arsch aufreißen wird, bis zum Hals, ja. Ja.
Das ist Bochumer auch, Straßenfußball
ja,
einfach.
Ja, ja. Das wie sollen die sich anders wehren? Die, werden die jetzt ein taktisches Konzept aufbauen und die versuchen, die Dortmunder niederzuspielen? Ja, ist doch total. Also, Edin Terzic hat sicherlich nicht gesagt. Und jeder Spieler, der da aufläuft, muss es auch wissen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, und dann haben die zwar 5 Stück gekriegt in der Vorwoche, aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass die mit hängenden Köpfen vom Platz gehen. Im Gegenteil, gerade dann erstes Heimspiel, da weiß ich, die hauen dazwischen. Deswegen, auch was der Jens schreibt, das ist unerklärlich. Es ist, mir will es einfach nicht in die Birne.
Glaubst du, dass vielleicht, also Edin Terzic ist ja ein relativ ruhiger, analytischer Typ, wenn man ihn jetzt so auf Pressekonferenzen beobachtet, wenn man ihn auch nachspielen, irgendwie bei Einordnungen sieht. Ich glaube nicht, dass der in der Kabine mal richtig laut wird. Dass er mal vorm Spiel sagt und mal so richtig die Jungs anzündet oder beziehungsweise anzünden kann.
Ja.
Fehlt das?
Also erstmal wissen wir es nicht.
Ja, genau. Ja,
also wie jemand draußen ist, wissen wir nicht. Ne?
So schätze ich ihn nur ein.
Genau. Ottmar Hitzfeld war auch immer ruhig draußen. Ja? Und in der Kabine konnte er auch schon mal laut werden. So ist es jetzt wieder nicht. Ja. Ne? Zweite Frage ist, muss man laut werden? Es steht ja nirgends geschrieben, dass man laut werden muss. Ja? Es gibt nicht den Weg. Ja? Und das Schlimmste sind halt Trainer. Wir kommen da bestimmt gleich noch zum Trainerfrage, wird auch schon wieder gestellt hier. Nicht auf entlassen, sondern ob das richtig ist. Ja, manche toben darum. Natürlich, ich glaube schon, dass er laut wird, aber man muss auch nicht laut werden. Ja, man kann das ja auch anders rüberbringen, ja, nur inhaltlich muss es natürlich greifen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Edin Terzic entspannt in der Halbzeit gesessen hat und gesagt, ach Jungs, Mensch, 1-0, oder wie stand es da, ne? Ich glaube, ne? Oder?
Genau, 1-0, ja.
1-0, ach, das sieht doch gut aus, wir haben ja noch 45 Minuten, wir haben noch ein paar Einwechsel, ne? Das wird er nicht gesagt haben, ne? Der wird schon Rambazamba gewesen sein.
Das glaube ich auch nicht, ich meine vor dem Spiel.
Ach so, vor dem Spiel, ja, aber das ist völlig wurscht. Ich habe ja nur auch unter verschiedensten Trainern gearbeitet und wir kennen ja alle verschiedene Trainer, ja, der eine oder andere erfolgreiche Trainer tobt an der Außenlinie rum und macht und tut und anderer ist, hält sich ein Stück weit zurück. Ja, da gibt es erfolgreiche Beispiele aus der Vergangenheit, da gibt es aktuelle Beispiele. Also ich finde, dass der Trainer authentisch sein muss. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich ein aggressiver Typ bin irgendwie, ja, und der aufbrausend ist und so, dann will ich das auch rauslassen. Dann muss ich das meinen Spielern auch zeigen und dann kennen die mich, dann wissen die, ich bin das. Wenn ich ein ruhigerer Typ bin, dann würde ich jetzt mal Edin Terzic erstmal grundsätzlich zu zählen, ja, dann wie sieht das aus, wenn die Spieler wissen, das ist ein ruhiger Typ, ja, der spricht mit uns die Geschichten gut durch und versucht das natürlich motivierend auch zu machen, dies und das. Wenn der jetzt plötzlich anfängt, an einer Außenlinie rumzutoben, ja, und da weiß ich was reinzurufen, weißt du, das ist nicht authentisch, das glaubt keiner. Also da ist mir lieber ein Trainer ist, wie er ist. Ja, und dann muss man sehen, ja, passt das oder passt das nicht am Ende. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die Trainerfrage in dieser Situation zu stellen, ist nicht richtig. Zum Beispiel, ich zitiere mal hier Onkel Ritchie, der uns auch geschrieben hat. Ja, hallo Schärf, schreibt er, und Schulz. Manchmal auch Florian oder Julian. Thema dann noch vergessen. Wieder zwei Sahne-Podcast, vielen Dank. So, mir fehlt ganz einfach die Leidenschaft vom ganzen Team, und dann kommt es wieder, inklusive Trainer, ein Spiel gewinnen zu wollen, egal wie. Keiner, der auf dem Platz mal eine Ansage macht. Auch an der Außenlinie ist einfach Funkstille. Ja, hatte das Thema Klopp, Baumgart, Streich auch noch, was wir eben schon besprochen haben. So, da ist der Punkt auch in der Mannschaft.
Ja, aber wir stellen uns doch diese Frage schon seit Ewigkeiten. Also es kommt ja gefühlt, jeden fünften Spieltag kommt ja die Einstellungssache auf. Also dieses Thema.
Also im ersten Halbjahr kam sie nicht so auf, also eigentlich gar nicht mehr. Ja, in diesem ersten Halbjahr, ja. Und davor die gefühlten vier Jahre am Stück.
Immer,
ja.
Immer.
So,
wieso löst man das? Also wie kann man das so lösen?
Noch mal, hör mal zu. Ne? Ja. Keiner, der auf dem Platz mal eine Ansage macht. Das habe ich auch schon mal festgestellt und kritisiert. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ja, dann muss ich wieder 35 Jahre zurückgehen, aber es war nun mal so. Ja. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich zitiere diesen Satz aber immer wieder gerne. Otto Rehagel hat in Bremen zu unserer Oli-Truppe gesagt, mit der wir übrigens fast Meister geworden wären, alles, was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Das heißt, du konntest dich komplett auskotzen auf dem Feld, ja, wir haben uns da gegenseitig bei Fehlern durchbeleidigt, ja. Aber das weißt du, da hast du Emotionen im Spiel, ja. So, und nach dem Spiel ist es vergessen, weil es galt die Ansage, es ist vergessen. Es gilt als nicht gesagt, ja.
Ja.
Rehagel hat während des Spiels zig, ich weiß nicht, wie viele Spieler der entlassen hat. Sie sind entlassen, ja. Gut, also dann lässt Emotionen raus, ja, und in so Situationen, wenn es mal vielleicht so herplätschert und du schreist dich mal auch gegenseitig an, dann kommt Feuer rein, ja, und das sind so Dinge, gut, das müssen wir jetzt nicht genauso umsetzen, aber das vermisse ich eigentlich, ja, fast kann man sagen, fast bei allen Mannschaften ist es heute so, ja, das, da wird so, ja, und dann wird immer auf den Rücken geklallt, wenn man, mochte mal ein bisschen so, ne, weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch mal, wirklich Initiative dann geben könnte, ja? Wenn mal Führungsspieler auch mal ein bisschen aggressiv, mal laut werden, mal, ja, und man kann ja auch positiv anfeuern, man muss ja nicht immer beschimpfen oder so, aber das, genau, dass mal was zu sehen ist, also kommen sie jetzt rein, ne? Oder mal so die Faust oder so, siehst du alles nicht, ne? Das ist, bei BVB siehst du es gar nicht. Ne?
Also, Bellingham hat es letztes Jahr immer mal wieder, eigentlich, und ich glaube auch, dass Emre Can diese Rolle kann, vielleicht muss er noch so ein bisschen reinwachsen und sich noch ein bisschen mehr trauen auf dem Platz als Führungsspieler, weil er ist ja eigentlich ein lauter Spieler, der auch mal nicht davor zurückschreckt, einen Schiedsrichter anzuschreien oder seinen Mannschaftskollegen. Ne? Vielleicht muss er sich noch ein bisschen entwickeln.
Ja, Emre Can, jetzt in seiner Rolle neu, in seiner neuen Rolle als Kapitän, ich weiß nicht, ob ihn das belastet, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja,
der hat ja in der Rückrunde hat er ja fantastisch gespielt, ja. Und dann hast du auch eine natürliche Autorität, ja.
Genau.
Und dann kannst du sowas auch sagen. Wenn er natürlich dann jetzt als neuer Kapitän, dann kennst du ja die Medien, dann wird das schon wieder in Frage gestellt, ist der richtige Mann. Ja. So, dann kommst du unter Druck und spielst selber natürlich nicht so, ne, wie du es erwartest. Ist natürlich auch immer dann problematisch, ne? Wenn du selbst irgendwo daneben liegst, und dann die anderen zusammenzuscheißen, weißt du?
Du musst erst auf den Platz zeigen.
Das passt auch nicht, ne? Also da musst du schon selber auch vorweg marschieren erstmal. Und dann kannst du natürlich auch mal Austeile mitnehmen. Und in der Form ist er auch noch nicht. Er hat auch noch nicht so gezeigt im Moment. Ne? Aber also da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken für die Zukunft machen. Ne? Also das ist definitiv ein guter Mann da in der Position. Wobei, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, auch mit Mathis. Scheiß drauf, wer diese Kapitänsbinde trägt.
Ja, also, es gibt mehrere Führungsspieler in der Mannschaft, das ist ganz normal.
Ist völlig wurscht. Ja. Ja, das halte ich für total übertrieben. Es ist immer so ein mediales Ding. Ja, ist er dafür geeignet? Wichtig ist, wie gibt er sich? Was so eine Ausstrahlung hat er auch in der Kabine? Wie ist er zu den jungen Spielern? Ist das einer, der führt, der die Sachen auch annimmt und auch sich engagiert innerhalb der Mannschaft, ja, oder ist ihm das relativ wurscht und er spielt sein Ding und so. Das sind alles so Faktoren, das wissen wir alles nicht. Also da immer jetzt da einen großen Hype zu machen, der richtige Kapitän ist nicht völlig wurscht.
Es machen ja auch andere Leute Ansagen, zum Beispiel Julian Brandt.
Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison auch sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist. Und das, da haben wir einfach momentan zu wenige von.
Ist ja auch eine Ansage. Also zu wenige auf dem Peak.
Absolut, ja. Er hat natürlich völlig recht und da bin ich ganz bei ihm, deswegen diese ganze Trainerdiskussion immer. Ne?
Also, ja, es sind individuelle Sachen, gehe ich auch mit.
Wenn ich beim BVB spiele, ja, bei so einem Verein, ja, mit diesen Fans, dann will ich spielen. Das heißt, ich versuche, diese berühmten 100% auszupacken. Hm. Das wäre jetzt so meine Idee eigentlich. Ne? Das sieht man aber nicht so. Ne? Und das kritisiert er ja auch offensichtlich. Und zu Recht kritisiert er das. Ne? Offensichtlich sind noch nicht alle auf dem Punkt. Und jetzt komme ich aber wieder mit dem Aber, wir sind natürlich erst bei Spiel 2. Ja? Wir haben
logisch.
Ich habe es jetzt schon letzte Woche auch schon gesagt, es ist Saisonbeginn, es sind doch immer Fragezeichen, jeder ist auch ein bisschen unsicher, gerade erst im ersten Spiel noch mehr als im zweiten, aber da war es ja schon so ein bisschen, da geht es ja schon los, ein bisschen unsicher und ja, weiß noch nicht, wie es läuft. Dann hast du ein, zwei neue Spieler in wichtigen Positionen. Das muss sich auch erstmal einspielen, das ist klar. Aber was er sagen wollte, ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Ja? Dass eben, ich meine, ob jeder auf dem Peak schon ist, das weißt du nicht. Das weißt du nach der Vorbereitung nie.
Nein.
Ja? Das ist doch zu kurz. Es waren ja auch viele Verletzungen dazwischen.
Verletzungen, Nationalmannschaft, alles Mögliche.
Das muss man alles mit ins Kalkül ziehen. Ja? Aber was er definitiv meint, ist, dass nicht mal der Versuch da war, an die vorhandene Grenze zu kommen. Ob die jetzt bei 90% liegt oder bei 100%, ist egal, ja, jetzt Anfang der Saison, aber der Versuch, an seine persönliche Grenze zu kommen, in dem momentanen Zustand, das meint er hundertprozentig und da hat er natürlich ganz sicher recht. Ich meine, da gibt es doch keine Diskussion. Wenn das jetzt 100% war von den meisten Spielern, dann
herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, dann wird das eine anstrengende Saison.
Ja, also zum Beispiel hier, BVB GF2OE, was immer das heißt, ne, sieht immer so aus, als hätten die keine Lust. Ja, oder Moppis Welt, Entwicklung hin zum Rumpelfußball. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also nach zwei Spielen, ne? Oder Friedel Molnauer, ja genau, ohne Leidenschaft, lustlos und keine Spiellösung. Ja, genau das trifft ja genau das, was Julian Brandt gesagt hat. Und ja, dafür gibt es im Grunde nicht große Erklärungen. Also,
es ist die sogenannte und schon auch immer wieder angebrachte intrinsische Motivation.
Ist das so?
ja. War das nicht irgendwie letzte Hinrunde,
genau,
der große Spruch?
Das war das Schlagwort, intrinsische Motivation. Naja,
ne? Der BVB braucht Michael Schulz als Motivationscoach.
Ja, ich hätte da das eine oder andere hätte ich zu sagen. Ne? Also auf jeden Fall. Also zumindest auch was einfache Fehler angeht. Ich möchte jetzt nur mal hier nochmal zwei, drei kurz zitieren, ja, damit wir dieses Kapitel mal abhaken dann vielleicht.
Auf jeden Fall.
Moin Männers, schreibt Rupert Brodig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme mir so ein wenig vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Was war das für ein Krampf? Und dann wechselt er kurz vor Schluss noch drei körperlos spielende Kinder ein. Ein Aspekt, den ich tatsächlich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, wo ich auch dachte.
Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, wer die Einwechslungen waren, ehrlich gesagt.
Ja, hier, Bein und Giltens,
Moukoko
und
stimmt.
Und wer war noch?
Adeyemi kam auch noch rein.
Genau. So, ja, da in so einer Situation, ne, so ein Spiel, Derby, hast du einen Marco Reus auf der Bank? Pass auf, wir sind jetzt Schlaumeierei, müssen wir auch klar sagen. Ja. Hätte Moukoko jetzt das 2-1 geschossen, oder
dann hätten die alle als Held gefeiert.
Ja, hätten wir alle gesagt, boah, super. Das ist natürlich, aber so von der grundsätzlichen Idee stimme ich da jetzt ehrlich gesagt auch ein, wenn ich die Option habe. Ich meine, ich habe schon ein oder zwei Junge drin, ob ich da nicht doch vielleicht so einen Marco Reus dann bringe. Ne?
Ja.
Gut, wissen wir jetzt nicht, ob er angeschlagen war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ein erfahrener Spieler, weißt du, das ist auch eine andere Ausstrahlung beim Gegner, ne? wenn du dann vielleicht doch mal Druck machst und bringst so einen mit rein. Ne?
Zumal also, ja auch Hummels runtergegangen ist nach
genau,
der ersten Halbzeit.
Auch noch raus. Ne? Ja. Ja, also das ist auch ein Thema. So, jetzt die letzten beiden nochmal hier. Ne? Zwei ganz große Namen der Geschichte, um das Kapitel jetzt endgültig abzuschließen. Kalle Marx heißt der Mann im Internet. Ja. Das einzig Positive nach dem Spiel, wir können konstant spielen. Leider konstant schlecht. Ja? Und in das gleiche Horn bläst der Vorsitzende Mao. Das einzige Positive nach dem Spiel, schlimmer kann es nicht sein. Oder doch?
Naja, man hätte verlieren können.
Ja, das zielt natürlich so ein bisschen in die Zukunft. Also ja, die Frage, doch, es kann schlimmer sein. Man darf es nicht verteufeln, definitiv nicht. Wie gesagt, die Saison ist gerade angefangen. Wir haben 4 Punkte. Punkte sind am Anfang das Wichtigste. Aber wie gesagt, was ich eigentlich noch, wen hattest du zitiert eben?
Julian Brandt, meinst du?
Julian Brandt, genau. Sorry. Also ja. Welches Zitat mich noch viel mehr aus dem Schuh gehauen hat, muss ich ehrlich sagen, ja, war das von Gregor Kobel. Hast du das nach dem Spiel gehört?
Dass er sagte, dass die Mannschaft überrascht war.
Ich zitiere es mal wörtlich, so war es nachzulesen. Ja. Was man sagen muss, ist, dass wir in der ersten Halbzeit völlig überrannt wurden von der Intensität der Bochumer. Die haben sich reingeschmissen, die haben die Bälle vorne reingespielt, die waren frech, extrem aggressiv, extrem mutig auch. Und von uns hat da die Gegenwehr gefehlt, ganz klar. Ja, ich höre nicht richtig.
Unglaublich.
Ne, oder? Also,
ja, also, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein.
Wir
wussten es, jeder BVB-Fan wusste, wie Bochum gegen die BVB spielt. Das ist das Highlight des Jahres, jedes Mal für die, wenn der BVB nach Bochum kommt. Die wissen, dass sie da immer eine Chance haben und dass sie da rotzfrech, intensiv und eklig spielen, das weiß jeder. Also, sorry.
Ja, eben, das ist, was ich nicht verstehe. Und dann diese Aussage, ich meine, ich schätze Gregor Kobel.
Und er hat den Punkt gerettet mit seiner Parade.
Ja, absolut. Ja, also das ist ja noch das andere. Das Tor, also ich will mal so, war nicht unhaltbar oder es gab schon mal Situationen, da hält er so ein Ding, aber das ist nicht sein Fehler gewesen,
genau.
Um Gottes Willen. Ja,
aber die Aussage.
Aber er ist schon ein Mann, finde ich, der auch weiß, was er sagt und hat, glaube ich, auch eine entsprechende durch seine Leistung ein entsprechendes Standing in der Mannschaft. Ne? Aber wenn der natürlich sagt, die haben uns überrannt und überrascht und dann denke ich mal.
Das kann nicht sein. Das
kann doch mal nicht sein.
Das darf auch nicht sein.
Wo warst du bei der Besprechung? Oder bist du
zu Oder in den letzten Spielen gegen Bochum. Das war ja jedes Mal das Gleiche. Lass uns mal auf das Heidenheim-Spiel gucken.
Ja.
Oder hast du noch was vom Spieltag, was dir übrig geblieben ist?
Ich würde tatsächlich nochmal, um auch zu zeigen, dass es jetzt nicht an der Taktik liegt, jetzt an der Mannschaftstaktik, an dem sogenannten Matchplan, ja, und auch nicht an Edin Terzic. Da sind so viele Fehler, wo ich gerade als Abwehrspieler, es geht um defensive Geschichten hauptsächlich, ne, wo ich nur mit dem Kopf schütteln muss. Und dann sage ich, ja, wie kann denn sowas sein? Ne? Also wir haben zum Beispiel Ecke
Stöger.
Ecke Stöger,
ja.
Du erinnerst dich, ne?
Mhm.
Ecke Stöger und Hoffmann Kopf an die Latte.
Ja.
So, da steht der Matcher, weil sie haben auf den Eckball gewartet, steht hinter dem Hofmann, ja, der gefühlt 2,15 Meter groß ist. Ja, der steht hinter ihm, noch in leichtem Abstand, 30 Zentimeter. Und die Ecke kommt und er bleibt hinter ihm. Ich frage dich, Matcher, wie willst du, wenn der da hinkommt, an den Ball kommen? Es ist unmöglich. Also, pass auf, schon vor 35 Jahren, als ich gespielt habe, wenn doch die Ecke kommt und ich stehe an der kurzen Seite, muss ich versuchen, wenn der Ball kommt, vor dem Gegenspieler zu sein. Das heißt, ich stehe nicht hinter ihm, sondern ich stehe schräg innen zur Torseite.
Ja.
Dann brauche ich nämlich, weil es ist viel einfacher, einen Ball wegzuköpfen, als ihn aufs Tor zu köpfen, weil dann muss ich natürlich eine bestimmte Position haben. Ich muss ja ein Ziel als Abwehrspieler brauche ich ihn nur weghauen.
Ja.
Das heißt, ich muss das einzige Ziel, was ich habe, ist, in dem Moment, wo der Ecke schießende Spieler anläuft, muss ich nach vorne. So. Denn wenn der jetzt einfach vor den Hofmann gegangen wäre, hätte er ihn einfach weggeköpft. Ne?
Ja.
So, das ist Grundlage Individualtaktik. Ich würde mal sagen C-Jugendniveau. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Das andere Ding war auf der anderen Seite zum Beispiel Wolf. Bei dem Tor. Der Riemann hat den Ball
perfekt geschlagen.
Sekundenlang steht er mit dem Ball kurz hinter dem Mittelkreis, ne?
Mhm.
Und guckt. Aber er guckt ja schon in die Richtung von Wolf.
Ja, dass der Diagonalball ist, es dann, glaube ich, kommt.
Der kommt. Das machen die ja in jedem Spiel, was ich wie oft. Das war klar,
einer der großen Stärken von Riemann,
genau.
Auf jeden Fall.
So, also ich weiß, als Verteidiger Wolf, weiß ich, der wird den Ball jetzt in diese Richtung, weil er auch noch hinguckt. So, dann geht der Wolf aber mit seinem Gegenspieler, rückt er noch raus. Das heißt, er gibt ihm nach hinten noch Raum Obwohl er nicht letzter Mann wäre. Wenn er letzter Mann wäre, hätte er dann auf Abseits gespielt, aber war er nicht. Da standen welche viel tiefer. Also er rückt mit ihm, mit dem Gegenspieler raus, ist praktisch auf gleicher Höhe oder vor seinem Gegenspieler. So, dann schlägt der Riemann den Ball und nach, als er bei 15 Meter unterwegs ist, da fängt Wolf erst an, rückwärts zu laufen. Dann kommt die nächste, das nächste Ausrufezeichen für jeden Verteidiger. Rückwärts laufen ist immer schlechter als vorwärts laufen. Klar, wenn ich rückwärts laufen muss und mein Gegenspieler läuft vorwärts, ist er schneller. Rückwärts kann ich nicht so schnell laufen. Ja. Also, Wolf läuft rückwärts, aber auch nur so tralalalala. Ja, und dann kommt das nächste Ausrufezeichen für Verteidiger. Wenn ein Ball kommt und der kommt hoch, versuche ich ihn immer in der Luft zu kriegen. Kopfball, ja, wegköpfen nach vorne oder selbst mit der Brust annehmen. Jetzt läuft der zurück, der Wolf, ja, und macht gar nichts. Also unser Gegenspieler, der Wittek, der lässt ihn schön abprallen in die Mitte, ja, zu dem.
Gut gemacht,
ja. Ja, war super gemacht. Aber auch da macht der Wolf nicht mal eine Anstalt, da irgendwie den nochmal unter Druck setzen, mal drei Schritte schnell zu haben. Nichts, null. Null Komma nichts, ja. Und der schießt ihn dann rein. Gut, ne? Also das war bei dem einen Ding und dann auch beim 1-1. Oder bei den, da war noch eine Szene im Adeyemi. Da läuft der, als er eingewechselt wird, läuft am eigenen 16er los, völlig unmotiviert.
In drei Leute rein.
In vier. Ja. In vier Leute. Der vierte nimmt in den Ball. So.
Verliert den Ball in der eigenen Hälfte und macht keinen Millimeter zurück. Genau.
Und dann kommt diese Aktion ja, wo der Kobel diese unfassbare Reaktion hat, wo er gefühlt anderthalb Minuten in der Luft liegt, ja, und hält das Ding. Ach so. Und was macht Adeyemi? Verliert den Ball nach dieser völlig unsinnigen Aktion und anstatt nach dem Verlust, ja,
da musst du dich
auf der Hacke kehrt zu machen und wenigstens zu versuchen, hinterher zu kommen, um zu zeigen, hey, das war, ja, ich muss jetzt.
Du hast in so einer wichtigen Position den Ball verloren, du musst dich komplett aufreißen und mindestens ein taktisches Foul holen, mindestens.
Ja, oder zumindest den Versuch starten, sofort den Ball. Was macht der? Trudelt aus und schlägt mit den Händen und schimpft auf den Schiedsrichter wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja? Also ganz ehrlich.
Unfassbar, unfassbare Szene. Also wirklich.
Also wirklich. Ne? Also das ist so ein Ding. Und Adeyemi wurde ja schon auch von Trainerseite angezählt. Das ist eine Szene, wo ich sage als Trainer, wenn ich so einen Jungen habe, ne, der so eigentlich so viel kann, das hat er im ersten Halbjahr ja unglaublich gezeigt, was er drauf hat. Auch defensiv, der hat ja gearbeitet. Mhm. Ich habe ihn ja nicht wiedererkannt nach der Winterpause, hat er super gemacht. Ja?
Ja.
Und jetzt ist das weg. Ja, weißt du, was ich da machen würde? Den würde ich direkt wieder runterholen als Trainer, damit er das mal in diese Birne reinkriegt, ja, dass das nicht geht, dieses Abwinken und rein hinschmeißen.
Aber absolut symptomatische Szene für dieses Spiel.
So, also. Ja, so, ich habe noch ein paar, aber das schließen wir hiermit ab, wenn du auch meiner Meinung bist. Ne? Also das
Auf jeden Fall. Kann man keine zwei Meinungen haben. Irgendwas anderes von den anderen Spielen bei dir hängen geblieben am Wochenende, irgendwas Besonderes? Leverkusen weiter beeindruckend, gegen Gladbach 3-0 gewonnen.
Ja.
Ansonsten alles mehr oder weniger wie erwartet, oder nicht?
Klar, Bayern hat es auch relativ locker gemacht, muss man sagen. 3-1 hört sich jetzt nicht
so an.
Ich habe eine Halbzeit geguckt, war echt gut. Ne? Also, also muss man echt sagen, Leverkusen macht einen sehr guten Eindruck.
Ja,
ne?
Richtig.
Also stark. Da muss man sagen, Hut ab. Ich meine, Leipzig fiedelt Stuttgart 5-1 ab. Ne? Also im Grunde, gut, leider hat Bremen da gegen Freiburg dann noch unglücklich verloren. Das ist Pech gewesen. Ne? Die Bremer machen mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber gut, ansonsten, ja, kann man
natürlich sagen, auch schwierige Wochen am Anfang, ne?
Ja, klar.
Bayern, Freiburg.
Ja,
geht einfacher.
Aber Union, ne? Union wieder, ganz locker. Ich meine, in Darmstadt musste er auch immer vier Stück schießen. Ne?
Ja.
Die wollen sich auch nicht einfach so abschießen lassen. Ne? Also da ist genau das gleiche Ding. Ne? Die haben sich jetzt mal ganz schick an die Tabellenspitze gesetzt. Ne?
Fühlen sie sich wohl.
Ja, und dann, Gladbach Leverkusen haben wir schon gesagt, Mainz-Frankfurt 1-1, ja, okay. Ne? Und dann haben wir ja dieses Spiel Heidenheim gegen Hoffenheim, ne? Was ja für uns jetzt
das auch
nicht uninteressant ist. Heidenheim für 2-0 ist eigentlich echt gut auf dem Wege. Ne?
Also, bis zur 77. Minute haben die 2-0 geführt.
Und dann kriegen die noch drei Stück. Ne? Das ist natürlich auch echt tragisch. Das haut dich natürlich auch nochmal um, ne? Wenn du als super, super, super Neuling noch mit dieser Vereinsgeschichte in die Bundesliga kommst und verlierst das erste Spiel in Wolfsburg, gut 2-0. Das war alles okay soweit, denke ich.
Ja, da haben sie auch gar nicht schlecht gespielt. Und jetzt auch nicht schlecht gespielt.
Nein, und du bist zu Hause.
Hatten einige Chancen.
Ja, fürs 2-0, spielst gut. Und dann, keine Ahnung warum, kriegst du noch drei. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Das muss man
sagen. Wie siehst du die Heidenheimer aktuell? So mit dem Saisonstart, können die dem BVB vielleicht sogar gefährlich werden? Freitag ist es ja schon das Spiel.
Im Moment würde ich sagen, im Moment kann jeder dem BVB gefährlich werden. Ja? Wenn die nicht Lehren ziehen aus dem, was sie jetzt in den ersten beiden Spielen gemacht haben. Ne?
Ja.
Ja, ich habe mich mal mit Heidenheim so ein bisschen beschäftigt. Ich meine, wer kennt die schon? So wirklich?
Richtig.
Niemand. Nein, man, klar, in der zweiten Liga haben sie mal gespielt und du weißt, sie haben diesen unglaublichen Trainer Frank Schmidt, der übrigens seit 2007 da ist.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
16 Jahre fast. 559 Spiele. Hut ab. Ich mag den. Er ist ein ganz einfacher, was heißt einfacher? Ne? Ein seriöser, bodenständiger Typ irgendwie. Ne?
Unfassbar so sympathisch.
Ja, ja, also finde ich auch. So, dann habe ich mir mal Heidenheim angeguckt. Ne? Und jetzt kommt's. Ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage sagen darf. Ich sage es trotzdem. Ja. Man muss ja aufpassen, man muss ja auch woke sein. Ja. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist bei den Heidenheimern, die haben 30 Spieler im Kader. Ja, 30 Spieler. Was ist mir da aufgefallen? Was meinst du?
Marktwert?
Nee. Kommst du so nicht drauf, sage ich dir so schon. Ich habe es noch nie gelesen. Vielleicht bin ich jetzt auch hinten dran und das weiß schon jeder. Aber was mir aufgefallen ist, die haben nur einen einzigen Ausländer und der ist Österreicher.
Das ist so?
Ja, unfassbar, ne?
Das ist krass.
Also es gibt viele mit Doppel, also einige mit
doppelter Staatsbürgerschaft,
aber ja. Im Kicker sind alle mit dem deutschen, mit der deutschen Flagge als Deutsche gekennzeichnet. Ich habe auch nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, dass einige eine Doppelstaatsangehörigkeit haben, aber alle deutsch sind. Ja, bis auf einen Österreicher. Spricht immer in Deutsch, ne?
Ja.
Und das war auch in den letzten Jahren oft so. Die haben immer fast nur mit Deutschen gespielt. Ist einfach eine Auffälligkeit.
Auf jeden Fall eine Auffälligkeit, ne? Klar.
Ja,
ne? Weil das ist, also ich glaube, also ich kann mich an keinen Kader erinnern.
Keinen einzigen. Also ich habe mir mal so ein paar andere mal so überschlagen. Also der Ausländeranteil liegt irgendwo zwischen 11 und 19
ja.
Spielern pro
ja.
Kader.
Ja.
Ja. Alles, was danach kommt, ne? Also ist schon
liegt echt wahrscheinlich erstens an diesem ganzen Scouting-System von Heidenheim, die ja jetzt nicht unbedingt in die Premier League gucken können, um sich Leute zu holen oder nach Italien oder wo auch immer hin. Aber das hilft dir natürlich vor allem als Mannschaft, die als Gemeinschaft vor allem erstmal verteidigen muss, diese Kommunikationsprobleme hast du nicht.
Nein, hast du nicht. Ich meine, da gibt es ja auch andere Mannschaften. Ich meine, das ist ja normal auf der Welt. Also ich will das jetzt auch gar nicht bewerten.
Genau.
Es ist mir einfach nur aufgefallen.
Ja?
Ne? Das ist unglaublich. Die haben von 30 Spielern einen einzigen Ausländer und der ist Österreicher. Also, und wenn man dann natürlich mal sieht, ich habe mir ein paar Jungs auch mal so genau angeguckt, ne? Da haben ja einige auch meine Vereine Intus, ne? Also Werder und BVB, ne? Also der Mainka, ja, der war ja von 2016 bis 2018 in Dortmund, hat da gespielt. Meloni war ja von 20 bis 22, der hat zwei Spiele sogar gemacht in der Bundesliga, glaube ich. Und Dingschi war bei Werder von 2019 bis 2023, hat immerhin 25 Erstligaspiele gemacht. Der Kollege Beste war von 18 bis 19 bei Werder und von 2008 bis 2018 beim BVB. Der hat ja letzte Woche dieses unglaubliche Tor geschossen.
Das Freistoßtor,
genau im Winkel. Ja.
Hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja, war auf jeden Fall der Beste.
Ja. Und gut, dann haben wir auch den Kleindienst, der war bei Freiburg. Das ist der einzige, wo man sagen, mit richtiger Bundesliga-Erfahrung hat, 26 Spiele und zwei Tore. Ich habe jetzt mal von allen Spielern, die letzte Woche gespielt haben, also sprich die ersten elf und auch die eingewechselt wurden, habe ich mal die Anzahl ihrer Bundesligaspiele gezählt. Jetzt vor dem BVB-Spiel. Also da sind die ersten beiden schon mitgezählt. Ja? Da kommen also alle zusammen, kommen auf 114 Spiele, 114 Bundesligaspiele. Ja?
Also ein bisschen mehr als drei Saisons. Ungefähr. Ja.
Ja, was heißt drei Saisons? Also alle Spieler zusammen haben 114 Bundesligaspiele. Mats Hummels hat übrigens 419. Also ungefähr viermal so viel wie die ganze Truppe. Ja, das muss man dazu sagen. Also ich meine, wenn du diese Zahlen liest,
klar.
Die haben null Erfahrung. 0,0. Und jetzt kommen die. Wolfsburg war das eine. Heimspiel, Heidenheim war das andere. Und jetzt kommen die in den Tempel. So. Ja. Jetzt fragst du mich, und?
Oder? Und? Was passiert?
Ja. Ich weiß es nicht.
Top eingestellt ist die Mannschaft, hat zwei gute Spiele gemacht, beide verloren. Und jetzt gegen angenockte Dortmunder vielleicht?
Also eins steht fest. Es sind alle Möglichkeiten da. Es kann sein, dass die das so aufsaugen, ja, dass die das so geil finden und dass die alles raushauen. Und dem BVB echt Probleme bereiten, wie es auch schon Köln und auch Bochum gemacht haben, die ja auch komplette Underdogs waren, kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass es ein ganz normales Spiel wird, wie das Spiel in Wolfsburg, wo sie 2-0 verloren haben. Das war aber okay so, ne? Und es kann natürlich sein, dass sie auch komplett untergehen. Ne?
Also wenn's, schlatternde Knie kriegen vor der Süd.
Wenn es nach 10 Minuten 2-0 steht, dann kann es auch 6-0 ausgehen. Ne? Also es ist alles möglich. Ja? Entscheidend ist, glaube ich, und da sind wir jetzt wieder bei unserem anfänglichen Diskurs, was macht der BVB?
Genau, es wird an diesem Spiel nur vom BVB abhängen eigentlich, weil an einem normalen Tag schießen die Heidenheim ab. Normalerweise sollten sie das tun, aber eben vor allem, ich glaube auch gegen Bochum war es natürlich auch bitter, dass man so früh das Tor kassiert hat, ne, 13. Minute. Dann kann natürlich Bochum genau das Spiel spielen, was sie wollen. Wenn Heidenheim jetzt auch ein schnelles Tor schießt und sich aufs gemeinschaftliche Verteidigen konzentriert. Auch
also,
wenn
also besser, du kriegst in der 13. Minute das Tor als in der 87. Das nur am Rande. Aber
Weißt
du, da hast du noch ein bisschen mehr Zeit, darauf zu reagieren. Ne? Aber klar, es ist alles möglich. Also ich glaube, dass niemand jetzt kategorisch sagt, hau mal weg.
Kannst du ja auch nicht. Mit welchem Selbstbewusstsein muss man das denn hernehmen?
Also ich sage es nicht, nachdem ich jetzt zweimal auf die Nase gefallen bin. Aber also jetzt mal Spaß beiseite. Also jetzt haben sie gegen Köln haben sie schon so ein bisschen auf die Fresse gekriegt, unsere Jungs. Mhm. Und jetzt gegen Bochum haben sie noch mehr auf die Fresse gekriegt. Und sie wissen, dass sie zu Recht.
Ja.
Das wissen sie auch. Und da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion. Man muss auch jetzt nicht beleidigend und sonst was werden.
Auf keinen
Fall. Ne? Also sie sind auf jeden Fall nicht ganz auf dem richtigen Weg. Und es gilt jetzt darum, die Einstellung vom ersten Halbjahr wieder zu kriegen.
Ja.
Vom ersten Halbjahr. Also, da muss man wieder ran. Das heißt, in die Zweikämpfe gehen, versuchen den Ball zu kriegen, nicht nur 3-4 Schritte Richtung Ding, sondern unter diesem Pseudofuß ausfahren, ja, sondern versuchen, die unter Druck zu setzen, als ganze Mannschaft, nicht der ein oder andere aussetzen, also wie Julian Brandt sagte, alle zusammen, ja, sich zusammenreißen. So. Und da gehe ich jetzt mal von aus, dass diese Woche da in der Hinsicht einige Gespräche stattgefunden haben. Danach ist die Länderspielpause. Das ist ganz wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um natürlich dann auch mit sieben Punkten dann sicherlich im oberen Drittel dann in den Herbst zu gehen und dann auch entsprechend wieder was zu präsentieren.
Wir hoffen es. Und nicht so viele Standards zulassen, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja, genau. Beide Tore der Heidenheimer nach Standards gefallen.
Richtig.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin im Stadion. Ja. Ich freue mich auf dieses Spiel, ehrlich gesagt.
Ja,
ich glaube, weil für die Heidenheimer wird das, glaube ich, eines der Highlights in diesem Jahr.
Ja, absolut. Ich meine, klar, was willst du mehr als
in Dortmund, nachdem du aus der Regionalliga mit Frank Schmidt aufgestiegen bist. Das ist so unfassbar.
Das ist alles unglaublich. Ja, ich meine, andererseits, dann kommen sie natürlich her. Ich weiß gar nicht, ob der Schmidt oder die Mannschaft es gut findet oder nicht, dass wir, bevor wir jetzt zweimal doch ermäßig gespielt haben. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Sie hätten zwei lockere Siege gefeiert, ja. Aber jetzt wissen sie natürlich, die hauen jetzt richtig rein. Aber andersrum können sie auch sagen, ist scheißegal, ob sie reinhauen oder nicht. Wir wissen ja, wie es jetzt geht. Ne? Wir werden genau dagegen halten. Gut. Also auf jeden Fall mal, Spannung ist geboten.
Steht auf jeden Fall. Und vielleicht eine Statistik für alle BVB-Fans, damit man hier nicht mit so einem ganz negativen Gefühl rausgeht. Der BVB ist ja seit 22 Spielen zu Hause ungeschlagen. Das letzte Mal war am 22. August gegen Werder Bremen.
Das kommt ja noch dazu. Ach, gegen Werder Bremen aus.
Aber egal. Lass uns auf das Positive fokussieren. Das könnte ein Turnaround-Spiel hoffentlich sein für den BVB.
Absolut, ja. Die Möglichkeit ist da, definitiv.
Was tippst du?
Ja, ich bin vorhin gezwungen worden, ich wollte eigentlich 3-0 sagen, aber ich bin gezwungen worden, 5-0 zu sagen. Und da ich jetzt bei Helga, und da ich jetzt nicht immer anders tippen kann, muss ich jetzt wieder 5-0 sagen.
Ja,
Also das setzt natürlich voraus, dass die Jungs vernünftig in das Spiel reingehen, ja, und dann auch Gas geben und vielleicht gleich am Anfang mal 1-2 Tore schießen. Dann könnte es auch dazu kommen. Also ich bleibe jetzt dabei, 5-0.
5-0, wow. Feuerwerk vorhergesagt von Michael Schulz.
So ist es.
Ich tippe so lange 3-0, bis der BVB das 3-0 holt. Habe ich gegen Bochum, bin ich damit ein bisschen hingefallen, aber gegen Heidenheim wird es jetzt passieren. Anstoß 20.30 Uhr am Freitagabend. Hört ihr natürlich wie immer live bei Radio 91.2. Meine Wenigkeit hört ihr dann. Und ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel und hoffe natürlich, dass der BVB da 3 Punkte holt. Die Bayern spielen nämlich gegen Gladbach und da können die Flaschen.
Schauen wir mal.
Können wir mal verlieren. Super, ich danke dir, Michael.
Ja, ich danke dir.
Es hat mir wie immer Spaß gemacht.
War sehr kurzweilig. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal, was passiert am Wochenende.
Was passiert? Alles klar. Super, ich danke dir und wünsche allen Hörern natürlich ein schönes Fußballwochenende und sag tschüss.
Ich auch, tschüss.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?